neuen Podcast von Web3 Next Level. Ich bin der André, mit mir wie immer der Stefan und wir haben heute einen wunderbaren Gast und zwar Dr. Annette Doms. Annette, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Wir machen ja immer so ein bisschen Krypto, vielleicht mal so ein paar nerdige Sachen, Blockchain und ähnliches. Und heute wollen wir mal ein bisschen Professionalität da reinbringen mit dir, weil du hast einen sehr, sehr spannenden Hintergrund und das interessiert mich und bestimmt auch die Zuhörer sehr. Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Annette.
Ja, danke für die Einladung. Nerdy. Also ich glaube, wir sind nach wie vor alle Nerds. Wird sich nichts dran ändern in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ja, wo komme ich her? Ich komme aus der Kunstgeschichte her. Ja? Also ich habe Kunstgeschichte studiert, promoviert und der Weg zu Krypto erschließt sich eigentlich ganz einfach, weil man die Kunstgeschichte aus Perspektive der Innovation betrachtet. Und das war für mich schon während des Studiums der Fall. Also für mich ist alles in der Kunst neue Technologie und neue Weltanschauung. Und was mich einfach in der Kunst immer interessiert hat, war das Radikale in der Kunst, das Out-of-the-Box-Denken und also Künstler, die Veränderungen quasi herbeiführen. Ja, und das passiert meistens durch neue Technologien und neue Weltanschauungen. Das ist in der Gotik schon so gewesen, in der Renaissance, in der Modernen erst recht. Ich meine, man braucht sich auch nur mal das schwarze Quadrat anzuschauen, ja, von Malevich. Das ist nicht einfach nur ein schwarzes Viereck auf weißem Grund, ja. Das, Tabula rasa mit der Kunst und das gab's halt davor noch nicht, ja. Also alles, was komplett neu ist. Im Endeffekt war das wirklich eine Absagung an die Gegenständlichkeit und da ist so viel Kosmos drin, so viel Unsichtbares, was aber in Gedanken sichtbar wird. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel und so ist es eigentlich auch mit der ganzen digitalen Kunst, mit der ich mich schon lange beschäftige. Die digitale Kunst gibt es letztendlich seitdem der erste Computer an ist. Ja, das ist auch super spannend, dass eben die Reaktion immer sofort geschieht. Ja, also seit den, sagen wir mal, 60er Jahren. Und die hat sehr lange gebraucht, bis sie anerkannt wurde. Also und ich beschäftige mich so richtig intensiv seit 2013 damit. Wir hatten in München 2014 Deutschlands erste Messe für Kunst, für digitale Kunst realisiert. Die Unpainted und haben damals auch schon über die Blockchain geredet. Blockchain als Effizienztechnologie für den Kunstmarkt, ja, wie man das einsetzen könnte für mehr Transparenz beispielsweise und auch mit Künstlern zusammengearbeitet, wie Stefan Vogel zum Beispiel in Deutschland, der schon oder haben von Dorpel, die damals schon mit quasi Bitcoin Kunstwerke verkauft haben. Das war eine total spannende Zeit damals und ist aber dann auch wieder zusammengebrochen. Also das ist ja oft so, ja, also Ups and Downs auch in der Kunstgeschichte. Und ich sage mal, das größte Kompliment habe ich von Tamiko Thiel mal bekommen, die zu mir gesagt hat, Annette, du hast an uns Medienkünstler geglaubt, als die Kunstwelt uns noch nicht mal als Künstler anerkannt hat, ja. Und so ist es halt. Also es braucht halt immer eine gewisse Zeit, bis ein neues akzeptiert wird. Das ist in der Kunst so, das ist bei der ganzen Blockchain-Thematik auch so, ja. Und an dieser Schnittstelle arbeite ich einfach, also an der Tradition und an der Innovation. Und ich glaube, das ist auch wichtig, die alte Welt zu verstehen, um quasi da überzuführen in die neue Welt, die ja doch nach wie vor sehr radikal ist, ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Ich muss sagen, wir sind gerade mal die ersten 3-4 Minuten hier drinne und von dem, was Annette bisher gesagt hat, muss ich sagen, bin ich extrem baff. Ich bin so ein typischer, wie nennt sich der Begriff, Kunstbanause, also mit Kunst kenne ich mich tatsächlich relativ wenig aus und ich muss sagen, ich bin baff aus dem Grund, weil natürlich für so einen Kunstbanausen wie mich ist Kunst halt Skulpturen und Gemälde. Das ist so das Erste, was mir bei Kunst in den Kopf kommt und jetzt kommst du, Annette, hier rein und sagst, ja, Kunst hat sehr, sehr viel mit Digitalisierung und Innovation und Fortschritt zu tun und das ist eine Information, die ist für mich komplett neu und ich glaube auch für viele Zuhörer, die jetzt erstmal so sagen, wie Kunst ist da wirklich mit drinne verankert. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und deswegen freue ich mich jetzt auch schon weiter auf zuzuhören und zu sehen, was hat der Kunst tatsächlich oder was hat die Kunst noch für weitere Einflüsse, gerade auch in Bezug auf die Blockchain.
Also Kunst ist nicht nur das Medium, sondern Kunst ist ja auch Konzept, Idee, Vision. Ja, also so unterscheidest du eigentlich Kunst von Nicht-Kunst. Und gerade im NFT-Markt, sagen wir mal, haben wir ja sehr viel Nicht-Kunst auch erleben müssen, ja, in der Hype-Phase. Und das haben viele dann auch im Nachgang festgestellt, weil, weißt du, Kunst ist ein Dialog und den hast du auch über eine Woche, über Monate, über Jahre hinweg. Und die Künstler, die jetzt letztendlich übrig bleiben und die ja auch nicht zusammengecrashed sind, wie beispielsweise Taylor Hobbs oder Mad Dog Jones oder Snowfrow, und tausend andere Beispiele, Pack, super Konzeptkünstler im digitalen Raum, die sind im Wert auch nicht zusammengecrashed, ja. Und das ist der große Unterschied. Insofern sind für mich Künstler eigentlich wirklich die wahren Seismografen der Gesellschaft, weil sie halt Neues aufdecken und verarbeiten und so ist es halt, ja. Also erst war es der Computer, dann waren es in den 60er oder den 70er Jahren Animationen, in den 90er Jahren war es Netzkunst, ja. Und Netzkunst ist eigentlich auch so ein bisschen, also Internetkunst pre-NFT. Weil letztendlich, was kaufst du bei Netzkunst? Da kaufst du eine Domain, ja, die ist unique, die gehört dir, das ist auch nachweisbar. Und alle Informationen dazu stehen im Quellcode. Ja, da steht der Künstlername drin. Die Arbeiten sind auch quasi, sagen wir mal, für alle einsichtbar. Das ist transparent. Also sie werden geteilt, aber sie gehört eben nur einer Person. Und insofern, sag mal, es ist so ein bisschen pre-NFT. Und aber es gab auch schon die Post-Internet-Kunst, ja, also ohne dass jetzt das Internet vorbei sein muss, sondern bei der Post-Internet-Kunst ging es beispielsweise darum, was passiert mit uns, nachdem wir quasi das Internet verlassen haben, ja, also der Aram Bartal ist ja ein ganz gutes Beispiel für derartige Kunst und so geht es halt weiter und jetzt ist es halt das Medium Blockchain, also ich spreche gar nicht von Kunst NFT, sondern wirklich von dem Medium Blockchain, das halt genutzt wird wie eine Kamera oder ein Pinsel für Kunst und das führt halt wirklich zu ganz revolutionären neuen Ansätzen in der Kunst. Es geht nur um Erweiterung, die geschehen kann und das Gleiche passiert auch mit KI, ja, momentan. Das ist auch eine Erweiterung der Kunst und gibt halt komplett neue Möglichkeiten, die wirklich revolutionär sind, ja, also vergleichbar mit Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Impressionismus beispielsweise, der auch radikal neu war.
Darf ich dazu einmal eine Frage stellen? Weil du hast gerade gesagt, KI als Kunst. Wenn eine künstliche, also ich der Kunstmann aus. Ich gehe jetzt auf eine Internetseite und lasse durch KI Kunst erstellen. Also was die Definition von Kunst ist. Wäre ich dann so gesehen ein Künstler, weil es macht ja eine künstliche Intelligenz für mich und ich habe keine Ahnung. Also wie würde man das definieren, deiner Meinung nach?
Meinst du wirklich, dass es die künstliche Intelligenz für dich macht? Ja, also wirklich, das ist der Prompt ist es, ja. Und sagen wir mal, je intensiver der Prompt ist und je besser und je mehr du an Vorstellungskraft als Künstler gibst in diesem Prompt, also je sophisticated der ist, desto anspruchsvoller ist auch die Kunst, ja. Also wenn ich jetzt da was rumprompte, kommt mit Sicherheit kein Kunstwerk raus. Und wenn es zum Beispiel Max Haarig macht oder ein Julian von Dirken oder ein Florian Adolf, dann kommt halt was komplett wirklich Neuartiges und richtig Gutes dabei raus, ja. Also das ist der große Unterschied zwischen auch Künstler und Nicht-Künstler, ja.
Das finde ich super spannend. Das finde ich super spannend. Was mich interessieren würde, siehst du, also ich meine, wir reden ja auch über nicht nur Krypto-Blockchain, sondern wir reden ja auch über das Metaverse, also sprich auch über virtuelle Welten, AI, Integration, also das spielt ja alles schon ineinander. So, und ist das nicht ein ganz großes Kunstwerk, was da entsteht? Also ich habe das Gefühl, dass das Menschen enabled und zu etwas bringt, animiert, weiter in den nächsten Transformationsschritt zu gehen. Also jetzt nicht nur unternehmensweit, da gibt es natürlich auch Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, aber dass man auf einmal als Einzelperson eine Idee davon bekommt, wie denn eine neue, andere Welt zu erschaffen wäre, wie ich mich darin fühle, also auch Gefühle, Transformation dort hineinzugeben. Ich finde das unfassbar spannend, dass sehr viele Menschen animiert werden, dieses dann auch zu tun. Also es gibt auch immer mehr Kunst in dem Sinne, durch dieses Prompten, durch dieses AI. Siehst du da eine noch stärkere Innovation oder eine Welle, die da auf uns zurollt, oder ist die schon da? Ich weiß nicht, wie ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, wir sind mittendrin. Die Frage ist, wer sich dafür interessiert. Und das ist wirklich eigentlich noch ein kleiner Teil. Ja, also das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, dass ich würde mal sagen, sich vielleicht 90% nicht mit all diesen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auseinandersetzen. Aber wenn man selber so in der Bubble ist, klingt das alles sehr groß. Aber ich glaube auch, dass wir all diese neuen Möglichkeiten nicht isoliert betrachten sollten, sondern dass es eben wirklich ein Zusammenspiel ist. Ja, ich meine, gut, wir hatten 2021 diesen NFT-Hype. Der wurde dann abgelöst durch das Metaverse. Jetzt gerade sprechen alle nur von KI, aber dieses Zusammenspiel, und es wird jetzt immer mehr kommen, ist natürlich sehr spannend. Und es gibt auch Künstler wie zum Beispiel der Botto.com heißt es, der schon auch in diesem Sinne mal ein Gesamtkunstwerk geschaffen hat. Das ist quasi ein dezentraler autonomer Künstler, der Kunstwerke erschafft. Es ist auch eine DAO, also das ist eine Decentralized Autonomous Organization. Das heißt, eine Community wählt aus diesen geschaffenen Kunstwerken ein favorisiertes Werk, das dann am Ende der Woche verauktioniert wird oder den Status eines Auktionsgutes erhält. Und sagen wir mal, das wird dann als NFT verkauft und der Erlös geht wieder zurück in die Community. Ja, also das ist so ein Beispiel für ein Gesamtkunstwerk im Sinne von KI und DAO und NFT. Und wenn man das Ganze dann noch natürlich ins Metaverse bringt, und ich glaube, ich meine, jetzt endlich ist es ja soweit, dass wir die Apple Vision Pro in Deutschland haben, dann ist das, also ich bin fest davon überzeugt, dass das Metaverse sich durchsetzen wird auf Dauer, ja. Aber ich liebe auch Science-Fiction-Filme. Ich meine, im Endeffekt war das alles schon da. Man muss sich jetzt heute mal wieder 2001 Space Odyssey von Stanley Kubrick anschauen und vor allem auf die Technologie gucken, ja, die ja damals noch gar nicht da war, aber in der Vision quasi des Regisseurs schon verwirklicht wurde. Und das ist der Wahnsinn, ja. Also da ist all das schon da. Und auch in vielen anderen Science-Fiction-Filmen, Spatial Computing oder sagen wir mal diese hybride Welt, wo das Reale mit dem digitalen oder virtuellen verschwimmt, das kommt halt jetzt alles, ja. Also Science-Fiction comes true. Und insofern finde ich, sind das extrem spannende Zeiten, die wir gerade erleben, weil das einfach evolutorisch mit uns Menschen auch sehr viel macht. Also es verändert uns.
Definitiv. André und ich haben auch schon bereits die Themen Metaverse und NFTs besprochen, auch hier für den Podcast. Und dort geht's natürlich halt auch drum, dass ja auch eine virtuelle Welt gestaltet werden muss. Gerade viele Metaverses, die man bis jetzt halt auch gesehen hat, sind ja jetzt auch großnamige Brands mit drinne, die sich zum Beispiel halt auch ihre Offices oder ähnliches dort virtuell darstellen. Und ich glaube halt auch, dass diese, ja, sage ich mal, kunstvolle Gestaltung oder natürlich halt auch die Ausstattung im Sinne von digitaler Kunst auch dort natürlich ja zum Zugriff kommen wird, also dass die Kunst dann auch einen große Auswirkungen auf das Metaverse haben wird.
Ja, also ich meine, wenn wir uns das mal anschauen, dieses ganze Web3-Thema, das ja dann auch zusammenhängt quasi mit der Token-Ökonomie, ja, ich glaube, alles im Web3 wird zu einem NFT. Und das gilt für jegliches Produkt. Und diese Produkte, wenn sie jetzt nicht unbedingt ein Digital Twin sind, müssen kreativ gestaltet werden, ja. Und insofern wird es auch eine Creators-Ökonomie werden. Und es sind ja jetzt schon gute Künstler sehr gefragt. Also wir arbeiten ja auch sehr viel, vielleicht sage ich kurz dazu, was ich als Unternehmerin mache. Also wir haben eine NFT-Kunstgalerie, X-Circle, in der auch quasi digitale Kunst in digitalen Wänden oder auf digitalen Wänden, also im Metaverse erfahrbar ist. Und wir haben noch eine Web3-Agentur. Und insofern ist es unser Auftrag, wirklich gute Visuals zu gestalten, weil letztendlich ist das, was zählt im Metaverse, die User Experience. Ja, also wenn du da schlechte Kunst oder zeigst oder Produkte einfach mit keiner guten User Experience umsetzt, dann verlierst du deine Kunden. Und das wollen wir ja alle nicht. Ja, insofern arbeiten auch wir mit Top 3D AR VR Künstlern zusammen und dann jetzt natürlich auch im Sinne der App oder Apple Vision Pro Applications. Und auch zum Thema XR Experience. Also da gibt's unglaubliche Möglichkeiten. Und als Brand ist es halt einfach so, dass du ein gutes Visual brauchst für NFTs, auch eine gute Markeninszenierung. Also es sind ja meistens wirklich Short Videos oder Moving Images, die dein Produkt nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Und es muss halt einfach gut gestaltet sein, ja. Und das, da ist ein Riesenmarkt, ja, auch für den Bereich Digital Fashion beispielsweise. Ich meine, wenn du überlegst, dass Roblox letztes Jahr allein nur mit Digital Items 16,8 Milliarden umgesetzt hat, ja. Ich meine, dieser Markt wird noch total unterschätzt, ja. Und das betrifft jetzt quasi nur den Bereich Digital Fashion und Skins und sowas, ja. Aber im übertragenen Sinne, wenn jetzt sämtliche andere Firmen ihre Produkte in diese Welten bringen. Und ich bin ja der Meinung, gerade als Unternehmer, wenn ich mir eine neue Zielgruppe erschließen möchte, dann muss ich halt dahin gehen, wo die Zielgruppe ist, ja. Und die ist einfach schon in diesen Welten, ob das jetzt Fortnite oder Roblox oder andere Welten sind. Da muss ich mir was einfallen lassen. Und man sollte diese Generation in den Markt auf gar keinen Fall unterschätzen, ja.
Ist eine schöne Aufforderung auch für Unternehmer dort zu investieren. Ja, also investieren heißt ja nicht unbedingt monetär das zu tun, sondern einfach auch Zeit, also Education, sich damit zu bilden. Also was ist das denn überhaupt? Also macht das Sinn, dort hineinzugehen? Ich glaube, wir sind alle hier in der Meinung, dass es schon Sinn macht, diesen Weg zu gehen. In welchen Schritten oder mit welchen Produkten ist natürlich dann auch mal eine andere Sache. Aber ich bin völlig bei dir. Ich habe das auch, ich war jetzt in Lissabon oder auch in Paris davor. Man sieht sehr, sehr stark diesen Zug von Digital Fashion in diese Richtung. Also dass immer mehr Brands, immer mehr Künstler, immer mehr auch große, große Firmen natürlich diesen Weg gehen, dort etwas investieren. Also sprich, meistens sind es dann kleine Projekte, um erstmal zu schauen, wie kommt es denn an oder ähnliches. Und dann ein großes Aha-Erlebnis kommt, dass dieses natürlich doch sehr stark angenommen wird. In der Hoffnung natürlich, dass es sehr stark angenommen wird. Und diesen Zug merkt man deutlich. Ja. Gerade natürlich bei den Luxus-Brands, die sind natürlich die ersten, die dort da sind, aber jetzt auch bei kleineren Brands, die auch immer mehr in diese Richtung gehen. Ja.
Und wenn du es gut machst, dann eine Community aufbaust, ja, und da empfehle ich eigentlich auch immer mit Experten zusammenzuarbeiten, weil du brauchst halt wirklich eine Roadmap. Das ist Web3-Konzepte sind immer langfristig angelegt, ja, also auf drei Jahre würde ich mal sagen Minimum. Und du musst halt eine Roadmap und eine Strategie festlegen und die dann abarbeiten, ja. Und natürlich ist dieser Übergang von Web2 zu Web3 immer auch ein Prozess. Und also viele fühlen sich ja bequem in Web2, ja, und sind nicht unbedingt so für Veränderungen. Und für die Befürworter des Web3 werden Visionen einfach jetzt schon Wirklichkeit, indem sie einfach die Blockchain und KI und das Metaverse anwenden, ja. Und die sind im Vorteil. Und letztendlich natürlich in diesem Übergang brauchst du Zeit, du brauchst Ressourcen und du brauchst Engagement, ja. Und das muss man halt wollen, ja. Und das muss man sehen, aber das wird alles kommen, ganz sicher. Also, oder? Sehen wir überhaupt gar keinen Zweifel. Also, ich glaube, das größte Risiko an dem ganzen Web3-Thema und KI und so weiter ist aktuell, sich nicht damit zu beschäftigen.
Definitiv. Also ich bin auf felsenfeste Überzeugung, das ist unausweichlich, dass wir uns auf Web3 jetzt mit sehr, sehr großen Schritten zubewegen und das ähnlich wie Smartphones oder auch das Internet, wie wir es jetzt kennen, es zur Normalität wird. Menschen oder viele Menschen scheuen Veränderungen und sagen, ey, es ist doch gerade alles so gut, wie es ist. Warum müssen wir daran jetzt irgendwie etwas ändern? Andere Menschen haben wiederum eine andere Ansicht natürlich darauf. Aber insgesamt ist es am Ende so, wenn es dann etabliert ist und natürlich halt auch einfach zu nutzen ist, ja, weil auch natürlich diese Themen werden dann technologisch weiterentwickelt, um noch mehr Nutzerfreundlichkeit nach draußen zu bringen. Und wenn wir diese Entwicklungssteps haben und irgendwann werden die Leute sehen, es ist unausweichlich, ich muss es nutzen. Und glaube, bei vielen wird auch dieser Step, ich nutze jetzt Web 3, das wird gar nicht kommen, weil dieser Übergang viel zu flüssig sein wird, dass viele Leute es noch nicht mal mitkriegen, ob sie jetzt im Web 2 oder Web 3 wirklich unterwegs sind und vielleicht auch diese Unterschiede, diesen Cut gar nicht wahrnehmen.
Ja, das ist ja unser Idealfall, dass wir, sagen wir mal, Web3-Konzepte so umsetzen, dass sie sich wie Web2 anfühlen noch, ja. Also sprich über E-Mail-Anmeldungen mit Web3 und Custodian-Wallets. Auf der anderen Seite, also wenn es dann um Thema Krypto-Wallet geht, das kriegen wir selber auch bei Kunstsammlern mit, die jetzt neu einsteigen in das Thema NFT. Ich meine, du brauchst ja irgendwie diese Wallet, um deine Assets zu storen, ob das jetzt Kryptowährung ist oder Kunst oder Digital Collectibles. Und komischerweise, ich weiß es nicht warum, aber das ist die größte Hürde, ja. Also ich meine, es dauert 3 Minuten, um so eine Metamask einzurichten. Und irgendwie ist da so eine Hemmschwelle davor. Aber wenn ein Sammler oder whoever es mal gemacht hat, ja, dann ist das Aha-Erlebnis da, ja. Also wenn man dann wirklich die NFTs, die Visuals in seiner Wallet sieht und begreift, ich habe jetzt digitales Eigentum und ich kann es überall mit mir rumschleppen, ja, dann ist die Freude groß und dann beginnt irgendwie auch das große Sammeln. Aber das ist halt der Punkt, man muss es ausprobieren, ja. Also man kann nicht über NFTs sprechen, wenn man irgendwie keine Wallet hat. Man kann nicht über das Metaverse sprechen, wenn man nicht ein Avatar angelegt hat und nicht auch einmal reingegangen ist und auch dieses Gefühl der Präsenz mit anderen im Raum erlebt hat. Ja, ich meine, es macht ja viel mehr Spaß, als Zoom-Call zu organisieren. Ja, und wenn jetzt mit der Apple Vision Pro, die natürlich noch aussieht wie eine Taucherbrille und eine Entwicklerbrille ist, ja, und auch im Anfangsstadium, aber sich auch ändern wird. Also die Devices sind ja immer kleiner geworden. Also wenn ich überlege, die erste VR-Brille 1965, ja, die hieß ja Sword of Damocles und die war so schwer und verbunden mit Streben an der Decke, ja, also das konntest du ja gar nicht tragen, ja, also von diesem Schwert des Damocles bis heute und dann vielleicht irgendwann mal Endstadium Kontaktlinsen, auf die ich mich dann auch freue und sofort ausprobieren werde. Das ist ja wirklich, also wir haben immer weniger Hardware und das ist eigentlich auch schön, ja. Also dieser Gedanke, dass ich dann nicht mehr vor so einem Computerbildschirm sitze und mir meinen Rücken irgendwie kaputt mache im Laufe der Jahre, sondern dann wirklich rumlaufen kann und mobil sein kann im Internet und das Ganze in 3D. Also das ist ja eine fantastische Vorstellung.
Ja, total. Ich habe absolut da auch eine Vermutung, die würde ich ganz gerne einmal äußern. Und zwar ist es ja weit verbreitet, dass viele Menschen sich natürlich mit Kryptowährungen dann auch sehr stark die Finger verbrannt haben, sei es jetzt durch einen Scam oder durch einen Crash, was wir für uns, sag ich mal, die da drinne sind, diese Crashes sind normal, man gewöhnt sich irgendwann dran und ich glaube, dass diese Hemmschwelle, eine Wallet zu erstellen, auch irgendwo ein bisschen damit birgt, Kryptowährungen sind gefährlich und riskant. Wenn wir das Ganze aber mal ein bisschen weiterdenken und das Ganze vielleicht mal vereinfacht als digitale Brieftasche darstellen und eine digitale Brieftasche, die einen weiteren Zweck erfüllt, als jetzt beispielsweise nur Kryptowährungen oder Digital Collectibles aufzubewahren, wie zum Beispiel Digital ID, also ein digitaler Ausweis, digitaler Reisepass. Das heißt, wenn diese Sachen natürlich auch digitalisiert sind und wir sie physisch an sich nicht mehr brauchen, ist der Use Case natürlich für den Normalo, sich eine Wallet einzurichten, auch wiederum ein ganz anderer. Und ich glaube, das ist dann auch ein Thema, was die Hemmschwelle extrem mindern wird.
Ja, also das ist halt genau das Thema. Also wir können nicht oft genug aussprechen, dass Krypto nicht gleich Bitcoin ist, ja. Also Kryptowährung ist ein Use Case und dann gibt es eben diese 1000 anderen Use Cases und Token ist einfach, das ist eine Basis, aber ein Token ist einfach sehr vielseitig und dieses Thema Digital Collectible oder auch Rewards oder Utility Token oder das ist riesig und wenn man mal begreift, dass so ein NFT, ja, also ein Non-Fungible Token, nicht austauschbarer Token, was der alles sein kann, ja, das ist ja im Endeffekt, das ist ja wie eine Member-ID, ja, es ist, ich habe diesen Token in der Wallet und dann kann ich als, sagen wir mal, Brand oder Unternehmen so viel drumherum bauen, um meine Kunden zu bespaßen, zu bespielen, ja, und dieses Thema Rewards, also man kriegt ja immer ständig was zurück in diesem Web3-Space, also das ist ja auch irgendwie schön. Und das wird nochmal super spannend, ja. Auch das Thema Voice to Earn, ja. Also die meisten kennen ja eigentlich nur dieses Thema Play to Earn in Computerspielen, aber das kannst du ja auf alle möglichen Bereiche anwenden, ja. Also Read to Earn im Buchwesen, Listen to Earn und Know to Earn und all diese Sachen, ja. Also dass man wirklich dann in dieser Token-Ökonomie wirklich Geld verdienen kann, ja. Also nicht nur das Thema, ich werde quasi Eigentümer im Internet, ja. Jetzt momentan sind wir ja Nutzer und ich denke, das muss man einfach auch, kann man auch nicht oft genug sagen, dass wir uns bewegen oder dass das Internet transferiert wird von dem Transfer von Informationen, also Internet of Information zum Transfer von Werten, ja. Also es wird zum Internet of Value. Und ich glaube, also wir haben das alle schon erlebt, ja, dass wir einfach Airdrops bekommen haben und dann einfach Mehrwerte erlebt haben. Und auch das, also wenn das mal die Masse erleben könnte, was da auf alles auf uns zukommt, dann sieht das auch wieder ganz anders aus, ja.
Absolut. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, muss ich denn überhaupt diesen Personenkreis schulen? Also sprich, wir reden über Education, über Weiterbildung und Ähnliches. Also man muss Unternehmen, man muss sich vielleicht persönlich in dieses Web3-Thema einarbeiten. Ich glaube, richtig, was Stefan gerade gesagt hat, ich glaube, am Ende des Tages müssen wir das vielleicht gar nicht tun, weil dieses sowieso da ist. Also sprich, der Übergang wird irgendwann da sein. Für Unternehmen sieht es natürlich deutlich anders aus, weil auf einmal andere Geschäftsmodelle natürlich entstehen und auch entstehen können. Ja? Also diese Play 2. Ich glaube, da gibt's unfassbar viele Möglichkeiten, hast du ja gerade schon gesagt. Finde ich super spannend. Gerade dieses Play to Read, also sprich etwas zu lesen, ja, das habe ich jetzt auch letztens erfahren dürfen, um mir da halt ein paar Coins zu, wenn man einfach ein PDF oder ein Buch liest, finde ich sehr, sehr spannend, weil dadurch hat man natürlich einen ganz anderen Zuzug, ja. Aber brauche ich Education, gerade, ich sag mal, gerade diese neuen Brillen, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, das verändert doch diese ganze Lernplattform, also wie ich lerne, wie auch die Community lernt, wie meine Kinder lernen, das verändert doch alles. Und dieses im Zuzug dann mit Dezentralisierung und Blockchain und Ähnliches, das wird doch sehr stark unseren Alltag und auch die Lernplattformen und wie unsere, ich sag mal, Heranwachsenden lernen, doch total stark verändern, oder? Wie siehst du das?
Also ich finde diesen Education-Aspekt nach wie vor sehr wichtig. Deswegen habe ich ja auch gerade ein Buch geschrieben, das im Herbst veröffentlicht wird. Also Web3 in 30 Minuten verstehen. Also da geht es wirklich darum.
Das werden wir einblenden.
Das ist toll. Also es war mein Anspruch, dass man wirklich nach 30 Minuten Web3 so versteht, also die Geschichte des Internets, die Technologien, die dahinter stecken, das Thema Community, Anwendungsbeispiele, ganz, ganz, ganz viel und auch wirklich Call to Action zu Handlungsschritten. Das glaube ich, ich hoffe, dass es vorwärts treibt und dass man selber dann auch Web3 erklären kann, ja. Und ich bin ja sehr viel im Education-Bereich tätig. Also ich bin als Web3-Dozentin bei der Academy for the Disruptive Minds in der Schweiz regelmäßig dabei. Ich mache sehr viele Keynotes auch international und stelle einfach immer wieder fest, dass viele Menschen einfach von all diesen Themen überhaupt gar nichts gehört haben, noch nicht, ja. Also sind viele, die sich so als digitale Neandertaler fühlen, weil wir wissen es ja selber, du liest in der Presse das, was dich interessiert, ja. Und wenn du nur oberflächlich Presse liest, dann kriegst du solche Themen erst gar nicht geliefert, ja. Also du musst schon Eigeninteresse haben oder dann zu solchen Veranstaltungen auch firmenintern vielleicht eingeladen sein. Und eigentlich sollte das jede Firma mal machen, ja, dass man irgendwie so einfach mal auch die Mitarbeiter informiert, was kommt da auf uns zu, was ist das alles, ja. Insofern stimme ich dir zu, also der Prozess wird automatisch passieren, ja, kommt sowieso, insofern können wir uns auch alle entspannen, wir müssen auch irgendwie niemanden mehr länger bekehren wollen, ja, aber auf der anderen Seite sind viele Menschen doch sehr dankbar, wenn sie einfach diese Informationen sehr komprimiert einfach mal bekommen und auch verstehen. Und aber ich meine, was in das Thema Education auch mit reinspielt, und da bin ich auch sehr aktiv ist das Thema Spatial Learning. Ja, also ich bin hier in München im Beirat der XR Explorer Schools und da geht es genau um dieses Thema. Ja, also wie du und ich habe das selber erlebt, weißt du, so dieses alte Rom räumlich wahrnehmen mit deinen Mitschülern, ja, das Herz in 3D drehen, in die Kapillaren eintauchen, Blutblättchen fangen. Dann gibt's eine Schule, die chemische Modelle oder atomare Modelle in Metaverse herstellt und dann das Ganze in 3D ausdruckt, ja. Also das wird ein ganz neues Lernen sein. Was da aktuell noch fehlt, ist wirklich das Thema User Experience, weil viele Applications einfach sehr kindlich gestaltet sind. Das muss einfach gut werden oder besser werden. Und dann natürlich auch die Frage, wie die ganzen Lerninhalte da reingepackt werden. Also sowas kostet Geld und das Geld ist von oben nicht da. Ja, also machen das private Leute und das ist so ein bisschen die größte Hürde, aber man könnte dieses ganze Schulsystem extrem revolutionieren mit dem Thema, was wahrscheinlich erst in 10 Jahren dann realisiert wird alles. Aber in Pakistan gibt es eine Universität, die quasi sämtliche Vorlesungen schon im Metaverse abhält. Ja, also eigentlich überall in allen Ländern, wenn ich mich erinnere, in den 90er Jahren, in Thailand, ja, ich meine, da war das Internet ja wirklich noch sehr jung, aber da gab es irgendwie in jeder letzten Ecke im Dschungel gab es einen Computer, wo du irgendwie E-Mails schreiben konntest. Es hat natürlich Stunden gedauert alles, aber also wirklich, das ging dann recht schnell. Es ist, glaube ich, heute ähnlich, ja.
Ja, also Stefan und ich diskutieren auch relativ häufig genau über dieses Thema, also sprich, wo befindet man sich auf diesem Erdplaneten, in welcher Welt, Region und Industriestaaten oder auch nicht und wo kann man halt auch am besten lernen. Jetzt wollen wir hier kein Bashing machen, aber da gibt es natürlich, ich sag mal, vielleicht außerhalb Deutschlands schon sehr starke Innovationskraft, die dort da ist, die das deutlich anders, ich sag mal, regelt und vielleicht da auch ein bisschen besser diese Themen dann halt noch nach vorne bringt, ja, absolut. Ich sehe es dann immer in der Schweiz oder Ähnliches, die dann sehr, sehr stark natürlich in diesem Thema Dezentralisierung auch als Geschäftsmodell dort auch unterwegs sind und dieses dann auch lernend dann an ihre Studenten weitergeben. Das ist sehr, sehr spannend, das in anderen Ländern zu sehen, was dann wiederum natürlich eine Chance für das Land an sich bietet, diese Teile zu lernen und dann auch in den Alltag zu verankern. Ja. Wir hatten in der letzten Diskussion halt über Estland zum Beispiel, die dann knapp 99% ihrer digitalen oder der Behördengänge vollkommen digital auslegen, wo auch sehr stark eine dezentralisierte Infrastruktur dorthinter ist, natürlich gesichert logischerweise durch das Land, aber dass die ganz, ganz, ganz weit vorne sind, das dann halt auch zu verankern und dann halt auch mit Education-Dingen dann halt auch zu verknüpfen, ja. Da sind andere deutlich weiter als wir, das muss man fairerweise so sagen, ja, absolut.
Also ich meine, Amerika ist ziemlich weit vorne beim Thema NFT, kann ich sagen. Also 2022 kam die Nachricht vom MoMA, die hatten einen Picasso verkauft für 70 Millionen um genau dieses Geld in das Thema NFT und Digitalisierung oder auch Metaverse zu stecken, ja, also auch wieder ein Zeichen aus der Kunst. Und klar, Schweiz, Lissabon, die Emirates, ja, die ja die führende Rolle überhaupt in all diesen Themen einnehmen wollen und natürlich auch so eine Infrastruktur schaffen, dass man da gerne willkommen ist, im Gegensatz zu anderen Ländern, wenn man in diesen Bereichen arbeitet. Ja, also da kann sich einiges tun. Ich meine, auf der anderen Seite, die Regulatorik in Deutschland ist ja eigentlich im Grunde genommen sehr stark. Sie darf halt einfach nur nicht behindern. Ja, also das ist ja auch eine sehr große Herausforderung, weil der Prozess der Anpassung einfach immer sehr lange dauert und die technologischen Entwicklungen einfach so schnell sind. Ja, also das muss halt irgendwie zusammenpassen. Regulatorik ja, aber so, dass sie nicht behindert. Ja, auch ein wichtiger Punkt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also gerade, ich sag, am 1.7. ist ja MiCA aktiv, ja, oder in Kraft getreten. Es müssen natürlich noch die einzelnen Länder das alles umsetzen. Aber behindert das, also gerade auch die, wenn man dann halt auf den Kunstmarkt oder NFTs oder Ähnliches dorthin, behindert Regulatorik, behindert das Kreativität? Oder geht das einher. Also gerade wenn man natürlich über digitale Kunst, über Digitalisierung und Transformation dort nachgehen, denkt, haben wir erstmal die Reaktion, dass wir auch gerade wenn das Thema AI aufkommt oder ähnliches, erstmal so eine Abwehrhaltung haben und sagen, da müssen wir erstmal reinschauen, das müssen wir mal gucken und wir wissen nicht, was so diese große schwarze Blackbox überhaupt tut. Am Ende, ich schicke etwas da rein mit meinem Prompt, bekomme etwas raus und weiß nicht, wie das alles entstanden ist. Ist Regulatorik behindernd oder also behindernd in der Kreativität oder ist das sinnvoll? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Behindern tut sie nicht, weil die Künstler machen sowieso das, was sie wollen. Ja, also die haben einfach diesen Schaffensdrang und machen einfach. Aber was schon ein großes Thema ist, gerade im Bereich KI, ist das Thema Urheberrecht. Ja, letztendlich, es ist halt alles, ich weiß nicht, Oliver Schernberg, ein sehr bekannter Anwalt im Web3-Space, sagt ja immer, bitte verklagt euch gegenseitig, damit wir Fälle haben. Es sind halt noch keine Fälle da, ja, und das muss alles erst noch irgendwie ausgetestet werden. Aber es ist natürlich schon ärgerlich, wenn jetzt du als Künstler Werke erschaffst, die dann sofort von anderen Künstlern verwendet werden dürfen, ja, und da es da keine Beschränkungen gibt im Sinne von Copyright und solchen Themen. Und ich meine, letztendlich, also wenn so ein Prompt sehr einfach gestaltet ist, dann ja, dann gibt's auf gar keinen Fall Copyright. Wenn du natürlich einen sehr anspruchsvollen Prompt generierst als Künstler, mit einer sehr detaillierten Beschreibung eines Raumes und einer Situation, dann hast du schon eher irgendwie das Recht, dass das Urheberrecht dann irgendwann mal greift. Ja, war, ich meine, auch Thema Datenschutz. Ja, ich war gestern auch erst wieder auf einer Veranstaltung zum Thema Datenschutz und KI und Blockchain. Ich meine, letztendlich, das kann natürlich auch behindern, ja. Also wenn man einfach dieses Recht auf Löschung in der Datenschutzgrundsatzverordnung ist halt schwierig in der Blockchain, ja. Also ich meine, wie willst du da die personenbezogenen Daten irgendwie rauslöschen? Und das sind halt alles Fragen, die noch geklärt werden müssen und ja, wo Verwaltung und Politik natürlich wahrscheinlich ein bisschen langsam ist, bis das Ganze irgendwie angepasst ist, ja. Ist halt so. Da müssen wir neue Wege finden. Also die Erde dreht sich immer schneller.
Aber ist, wenn man, also schöne Diskussion, wenn man natürlich auf der einen Seite den Prompt sieht, auf der anderen Seite das Ergebnis innerhalb einer AI, kann man bestimmt darüber diskutieren, ist der Prompt das Urheberrecht oder ist das Ergebnis Urheberrecht? Und ich glaube, was ein sehr schöner Zusammenhang ist, wenn man AI und Blockchain in diesem Zusammenhang zusammenbringt, macht das durchaus Sinn, weil auf der einen Seite ja die Blockchain an sich nicht veränderbar ist und dort vielleicht auch ein Wahrheitsgehalt dort hält. Und auf der anderen Seite habe ich halt eine sehr große Energiemasse AI, die mir neue Dinge generiert. Aber die Frage ist dann grundsätzlich, ist die Eingabe, ist es das, was ich tue, oder ist es die Ausgabe, also sprich eigentlich das Werk an sich? Sehr schöne Diskussionsgrundlage, wo sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen gerade ja nicht drum streiten, aber da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen, glaube ich, aktuell dazu.
Ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann, ehrlich gesagt, weil also jedes Kunstwerk entsteht ja erstmal im Kopf, ja, es ist eine Idee und meistens sind es dann Skizzen, die erstmal entstehen und dann vielleicht eine Skulptur oder eine Malerei oder was anderes, aber das ist, da kommt natürlich Platon und Höhlengleichnis wieder rein, also generell, weißt du, vieles kannst du in der Antike irgendwie auch entdecken, selbst die KI ist schon in der Antike existent, aber also es entspringt alles im Kopf, insofern weiß ich nicht, aber rein rechtlich, ja, es ist halt etwas Niedergeschriebenes, aber ich finde, es gehört zusammen, ja. Es gibt ja auch Künstler, die beispielsweise die KI mit den eigenen Werken bespielen, ja, also das ist dann ein bisschen weniger tricky, weil das Bildmaterial ist halt dann wirklich auch das eigene. Da gibt's ja sehr viele verschiedene Varianten, wie ich so eine KI verwende. Ich meine, Max Haarig beispielsweise hat Prompts generiert, auf die es eigentlich gar keine Antworten geben kann und schon gar nicht von der KI, ja, also der hat die KI rausgefordert, da kamen da auch so atomare Gebilde raus, die ein bisschen aussahen wie Barut-Fotografien, also super spannend, was da gerade entsteht, ja.
Werden dort denn NFTs am Ende des Tages erzeugt oder ist es wirklich nur eine Generierung von wirklich digitalen Bildmaterial. Also sprich, auf der einen Seite habe ich dann halt, ne, mein digitales Kunstwerk. Ist es dann wirklich ein NFT, was dann auch weiter vertrieben wird? Also häufig habe ich die Diskussion mit Künstlern, dass es auch eine Einnahmequelle ist, ja, weil ich dadurch nachweisen kann, also erstmal die Historie ist ein Punkt, aber auch natürlich auch bei dem Weitervertrieb von Kunst, also sprich von Musik gerade oder von Videos, wenn man das sieht, dass man dort nachvollziehen kann, wer hat es geschaut, wohin ist es gegangen, um dann natürlich auch ein monetäres Geschäftsmodell am Ende des Tages daraus zu machen. Wird das diskutiert auf der Kunstseite, dass das wirklich auch helfen kann, dass es nicht kopierbar ist und ähnliches? Ist das so oder gar nicht?
Ja, das ist auch sehr spannend, wieder diese Kunstseite, weil die traditionelle Kunstseite nämlich gar nicht so offen ist gegenüber das ganze Thema NFT. Ja, das hat man auch dieses Jahr auf der Art Basel gesehen. Da gab es die große Art Basel, die war dominiert von Malerei. Also Malerei war ja schon mehrfach tot im Laufe der Kunstgeschichte, aber sie ist nicht tot zu kriegen. Also es war auffällig viel Malerei. Und dann gab es parallel die Digital Art Mile, die der Georg Back organisiert hat, und diese Welten sind einfach überhaupt gar nicht aufeinander getroffen. Ja, also ich denke, viele auf der Art Basel wussten überhaupt gar nicht, dass es das gibt, und auf der Digital Art Mile in einer Runde von Crypto-Punks wurde diskutiert, warum eben diese Kluft da ist. Aber natürlich auch hier das Zusammenspiel zwischen Blockchain und KI ist extrem sinnvoll, weil natürlich die Blockchain Basisgrundlage für die Verifizierung von KI-Bildern werden kann, ja, oder auch wenn die Kennzeichnungspflicht kommt, dass man das eben gleich von Anfang an auf der Blockchain verankert. Und die meisten KI-Künstler, die ich kenne, nutzen natürlich das schon auch als NFT dann letztendlich, ja. Macht ja auch Sinn, ja, überhaupt ist das ganze Thema NFT für Künstler macht Sinn. Vor allem auch im Sinne der Royalties, ja, also das ist ja wirklich ein Gamechanger für den Kunstmarkt, dass man quasi für jeden Wiederverkauf im Secondary Market 10% Tantieme automatisch über den Smart Contract in seine Wallet bekommt, ja, und das lebenslänglich und auch für die Erben. Und ich meine, das eignet sich für jegliche Form von Kunst, ja, und auch die Blockchain als Effizienztechnologie kann auch, also nicht nur rund um jetzt das Thema NFT Möglichkeiten schaffen, sondern man kann um jedes Kunstwerk eigentlich, und es gilt für jedes Produkt, ein Ökosystem bauen, ja, also man kann auch Daten einspielen zum Thema Versicherung, ja, also dass da auch da Versicherungen Zugriff haben auf dieses NFT oder auch Spediteure mit einbinden, den ganzen Verkaufsprozess abwickeln, die ganze Provenienz, also die Geschichte eines Werkes dokumentieren, um auch Fälschungen quasi zu umgehen oder zu entlarven. Also das ist ja das, was dem Kunstmarkt fehlt, Transparenz, ja, und es gibt unglaublich viele Fälschungen, also ich bin ja auch nach wie vor im Fine Art Bereich tätig und habe im letzten Jahr 5 Fälschungen aufgedeckt, ja, und durch die Blockchain ließe das sich halt sehr einfach eliminieren, ja, also all diese Technologien vereinfachen unser Leben, und ich glaube, das muss man dem Großteil auf dieser Erde einfach klar machen. Ja, ich meine, natürlich am Anfang kostet es Zeit und Ressourcen, weil du musst es natürlich verstehen und dich damit auseinandersetzen, aber letztendlich erleichtern uns all diese Technologien sehr viel. Sie nehmen uns Arbeit ab und also schaffen Vertrauen. Und das ist ja das größte Problem, was wir momentan auch irgendwie haben, dass wir zwischen Fake und Nicht-Fake kaum mehr unterscheiden können. Ja, und es ist sehr viel manipuliert, würde ich mal sagen. Und da helfen uns die neuen Technologien vielleicht wirklich wieder mehr Klarheit in diesen Dschungel der Informationen hereinzubringen.
Es ist ja auch ein riesiger Schaden, der entsteht, wenn solche Fälschungen in Umlauf kommen. Und gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel, ein tolles Beispiel, Leute sind mit Kryptowährungen vermögend geworden. Es gibt ja hin und wieder immer mal wieder Geschichten von so einem Lucky Punch und wollen sich dann halt auch in sich verändern oder auch gesellschaftlich verändern, kommen dann vielleicht auch in den Bereich der Kunst rein, haben auf einmal die Taschen voll. Solche Leute sind dann natürlich leichte Opfer für Fälschungen, wo man selbst, manche kunsterfahrene Menschen haben Schwierigkeiten wahrscheinlich, solche Fälschungen zu erkennen. Und da kann man dann natürlich auch leicht in Fettnäpfchen reintreten. Und deswegen finde ich, ist das auch ein guter Weg, über die Blockchain oder auch über NFTs, diesen Fälschungen keinen Platz mehr zu geben. Denn der Wert dieser Gemälde beispielsweise, der kommt ja natürlich auch viel durch die Geschichte und die Historie. Und nur weil da jetzt einer begabt ist und das Gleiche malen kann, steckt da halt nicht die gleiche Geschichte hinter.
Ja, also es gibt ja auch Riesenunterschiede bei Picasso. Ja, der eine Picasso kostet 1,5 Millionen und der andere 30 Millionen, obwohl sie ähnlich aussehen. Ja, es hat natürlich etwas mit der Geschichte zu tun. Also wo war die Arbeit ausgestellt, in welchen Sammlungen und all diese Dinge. Also das muss man auch begreifen, dass es da enorme Unterschiede gibt. Und eigentlich macht die Blockchain für alle Künstler Sinn, ja. Ob das jetzt Musiker sind oder auch Autoren und dann eben die bildenden Künstler. Aber wenn man jetzt schon anfängt, sagen wir mal, sein ganzes Inventar auf der Blockchain zu inventarisieren, dann hat man später vielleicht weniger Probleme, ja. Also gerade im Bereich bildende Kunst, wenn Fälschungen einfach möglich sind, ja.
Spannend. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dieses ganze Feld Blockchain, NFT, Kunstmarkt und ähnliches, ich glaube, das ist so umfangreich. Und ich glaube, da könnten wir noch bestimmt 2 Stunden drüber sprechen. Aber ich möchte für heute schließen und möchte mich bedanken, liebe Annette. Das war sehr, sehr aufschlussreich, unfassbar interessant. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man da noch rechts und links auch noch lernen kann. Und wiederhole nochmal gerne, dein Buch kommt bald. Das werden wir natürlich auch hier ein bisschen einblenden. Und natürlich, ich werde der Erste sein, der es lesen wird. Definitiv. Ja. Also von daher, herzlich.
Ist es möglich, das Buch schon vorzubestellen?
Man kann es jetzt schon bestellen. Es wird eben dann im Oktober ausgeliefert, ja.
Sehr schön, den Link packen wir dann auch in die Podcast-Beschreibung mit rein. Also für die Leute, die Interesse haben an dem Buch von Annette, den Link packen wir euch mit in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch das gerne vorbestellen.
Ja, das ist nett. Und was mich besonders freut, ist, dass der Verlag natürlich jetzt ein Web3-Konzept umsetzen wird. Ja, also Token Rewards sind garantiert.
Das ist fantastisch. Sehr schön.
Das Leben bezahlt werden ist doch super.
Ja,
genau.
Read to earn.
Read to earn, genau, fürs Lesen bezahlt werden. Herzlichen Dank jetzt mal für heute. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Sehr viel Informationen und die nächsten Folgen werden kommen. Und da werden wir diese ganzen tollen auch Buzzwords, die wir heute hatten, noch ein bisschen mehr aufgleisen. Jede Woche ein bisschen mehr. Erstmal von meiner Seite, von unserer Seite, herzlichen Dank, Annette, für heute. Vielen Dank. Bis dann.
Vielen Dank euch. Wir hören nie auf zu lernen.
Genau.
Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Und danke fürs